Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 16. Februar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet, diesmal aber nicht aus einem kleinen Dorf, sondern aus dem Süden von Moskau, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, all unseren Zuhörern. Ja, ich bin einige Kilometer in den letzten 48 Stunden wieder unterwegs gewesen und habe jetzt gerade einen Stopover ins Großraum Moskau, der wirklich manchmal etwas unangenehm sein kann, wenn das Navigationssystem ausfällt. Aber ich bin gelandet, wo ich landen sollte, nach einigen Umwegen. Und morgen geht's dann weiter nach St. Petersburg.
Ja, Frau Kneißl, und wir haben heute in unserem Podcast wie immer einen sehr heißen Ritt vor, aber bevor wir uns mit all den Themen, unter anderem mit dem Telefonat zwischen Wladimir Putin und Donald Trump beschäftigen werden, Sie haben es jetzt gerade schon angerissen, Sie haben wieder eine sehr geschäftige Woche hinter sich, Sie waren sehr viel unterwegs, vielleicht können Sie, bevor wir mit den geopolitischen Themen hier einsteigen in unserem Podcast, einmal für unsere Zuhörer ausführen, was haben Sie für eine Woche hinter sich und was steht jetzt die nächsten Tage auch bevor, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank. Es ging am Mittwoch schon mal nach Moskau. Ich wurde kurzfristig eingeladen zu einer Historikertagung. Das war das zweite Mal. Ich bin selbst nicht Historiker, aber passionierte Leserin, beschäftige mich gerne mit der Geschichte, die eine wunderbare Lehrmeisterin ist, wenn man ihr gut zuhört. Und der Präsident der russischen Historikergesellschaft ist Sergei Naryschkin, der auch der Leiter des Auslandsnachrichtendienstes ist. Und ich war bei der Jahrestagung letztes Jahr im Juni, habe damals rund um mein Buch auch ein wenig referiert und wurde diesmal eingeladen, was mich sehr gefreut hat, zu einem Thema, wo ich nämlich glaube, ganz sattelfest zu sein. Es geht um Grenzen, Grenzziehungen. Hauptthema war natürlich die Frage der neuen Grenzen rund um Ukraine, weil ja auch just am Tag zuvor der neue US-amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth der NATO ziemlich klar erklärte in Brüssel, ein Ritt zurück zu den alten Grenzen der Ukraine von 1991 wird es nicht geben, es wird neue Karten geben. Und am nächsten Tag, das war reiner Zufall, war diese Tagung und ich sprach über Grenzlinien, Grenzräume. Ich hatte meine Dissertation vor vielen Jahren zu diesem Thema verfasst. Und auch die Ukraine ist in gewisser Weise ein großer Grenzraum. Es ist ein Frontier Space der wandernden Grenzen. Die Grenzen haben sich ja mehrfach verschoben, wurden verschoben. Und das war das Thema dieser Tagung. Ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass ich zu dieser prominenten Historikervereinigung eingeladen war, als Nicht-Historiker. Und es fügte sich vom Timing her wirklich in eine sehr interessante Situation, eben die Rede des US-Verteidigungsministers, die Tatsache, dass es zu einer großen Wende jetzt wahrscheinlich gekommen ist in den Gesprächen rund um die Ukraine. Und da hatten wir just eben diese Tagung. Und am Tag darauf fuhr ich dann nach Riazan in die regionale Hauptstadt meines Oblast. Und dort hatte ich gestern einen sehr großen Vortrag über die Lage der europäischen Automobilindustrie mit nicht nur Studenten und Lehrenden, sondern auch Vertretern der regionalen Automobilindustrie. War ein wirklich gutes Publikum, hat viel Freude gemacht, da zu referieren. Ja, und dann fuhr ich weitere 5 Stunden in den Großraum Moskau, wo ich mich etwas verirrte, weil das Navigationssystem leider zusammenbrach, was im Großraum Moskau immer wieder der Fall ist, wenn es um Drohnenangriffe geht.
Können Sie das vielleicht mal ein wenig ausführen? Also ich stelle mir das durchaus kompliziert vor in so einer Metropole wie Moskau ohne GPS. Wie kommt man da überhaupt noch vorwärts? Wie orientiert man sich da, wenn das GPS in so einer Großstadt ausfällt, Frau Kneißl?
Es ist nervenaufreibend. Mir ist das jetzt das dritte Mal passiert. Ich war Gott sei Dank noch nicht jetzt auf diesen vielen Ringautobahnen, die Moskau umgeben. Ich war wirklich noch auf dieser Schnellstraße zwischen Ryazan und Moskau unterwegs, hätte aber zu einem bestimmten Zeitpunkt abbiegen müssen. Das wusste ich ja. Ich schaue mir das immer zuvor auch auf einer echten Papierkarte an, damit ich weiß, wohin es geht, in welche Richtung. Aber es brach wirklich das System plötzlich vollkommen zusammen. Ich habe dann Bekannte angerufen, bei denen ich jetzt gerade übernachte. Und die haben mich dann abgeholt von einem Ort, weil ich habe nicht mehr zurückgefunden. Und ich war dann 70 Kilometer weiter entfernt von dort, wo ich eigentlich sein sollte, weil ich von dieser Schnellstraße nicht mehr runterkam. Da war kein Exit. Und wenn die mich nicht sozusagen in der Natur wieder gefunden hätten, dann wäre ich wahrscheinlich noch einige Stunden im Auto gesessen, und das war mein großes Glück, dass die mich fanden.
Ja, Wahnsinn, Frau Kneißl, was Sie hier Woche für Woche immer berichten.
Es war nervenaufreibend. Und auch ich hatte ca. 38 Grad Fieber gestern, weil ich einfach eine Mega-Erkältung ja auch noch eingefangen hatte.
Ja, also letzte Woche hat es mich getroffen, diese Woche sind Sie dran, aber im Unterschied zu mir haben Sie sich nicht ein paar Tage Ruhe gegönnt, sondern fahren da mehrere hunderte, tausende Kilometer durch Russland. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor Ihnen, Frau Kneißl, vor Ihrem Einsatz, vor Ihrem unermüdlichen Einsatz. Und ja, jetzt lassen Sie uns auch gerne auf das politische und geopolitische Geschehen der vergangenen 7 Tage zu sprechen kommen. Und lassen Sie uns mit der ja vielleicht heißesten Meldung auch gleich beginnen. Denn der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch mit dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump telefoniert. Laut dem Kreml-Sprecher Dmitri Peskov dauert das Gespräch zwischen den beiden fast 1,5 Stunden. Dabei haben die beiden Seiten die Lösung des Nahostkonflikts und die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und den USA debattiert. Aber im Fokus des Gespräches stand natürlich auch in erster Linie der Ukraine-Konflikt. Putin wies Trump dabei auf die Notwendigkeit hin, die Ursachen des Ukraine-Krieges zu beseitigen. Auch stimmte der russische Präsident mit Trump darin überein, dass eine langfristige Lösung in diesem Konflikt durch Verhandlungen erreicht werden könne. Trump sprach sich für eine baldige Einstellung der Kämpfe in der Ukraine aus. Auf seinem Truth Social Kanal teilte Trump hinterher mit. Er schrieb: "Wir sind übereingekommen, sehr eng zusammenzuarbeiten und auch die Länder der jeweils anderen Seite zu besuchen. Wir haben auch vereinbart, dass unsere jeweiligen Teams sofort mit den Verhandlungen beginnen werden." Ja, und am Ende des Gesprächs lud Wladimir Putin auch den US-Präsidenten zu einem Besuch in Moskau ein. Donald Trump äußerte sich sehr positiv über das Gespräch. Frau Kneißl, zunächst mal Ihre Gedanken zu diesem ja schon fast historischen Telefonat, kann man ja fast sagen, zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Was wird das jetzt für die weiteren geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine bedeuten, dass dieses Gespräch, auf das die Welt ja jetzt schon fast seit 3 Jahren gewartet hat, dass dies jetzt endlich stattgefunden hat, Frau Kneißl?
Der erste Gedanke dazu ist, die beiden Großmächte, zwischen denen so etwas wie eine Symmetrie existiert. Zwei große, wichtige Staaten mit Führungsfiguren sind in direktem Kontakt. Und das ist Symmetrie, Augenhöhe, die zwischen Moskau und Brüssel, Moskau und Berlin oder Moskau und Paris nicht möglich ist. Also egal, wer jetzt dort säße. Und angesichts des politischen Personals in der EU ist es auch eine reine Energievergeudung, mit denen zu sprechen. Und sie wollen ja auch nicht sprechen. Und ich habe immer gesagt, dass nur ein direkter Kontakt zwischen den USA und der Russischen Föderation etwas bewegen wird. Alles andere sind Nebenschauplätze. Und es ist nun für alle Welt ersichtlich, Europa ein Nebenschauplatz. Und nachdem ja vieles, was sich in der Ukraine abspielt, ein Stellvertreterkrieg ist, NATO versus Russland, war es auch wesentlich, mit der wesentlichen NATO-Macht, nämlich den USA, zu sprechen. Und mit der Regierungsveränderung in Washington haben wir sozusagen jetzt Tabula Rasa. Es ist ein völlig neuer Wind in Washington eingezogen, für alle weltweit ersichtlich. Und wie wir in früheren Podcasts auch besprochen haben, es war für mich schon absehbar, dass Trump darauf hinsteuern würde und zu sagen, was er jetzt auch durch seinen Verteidigungsminister in Brüssel kundgetan wurde: Liebe Europäer, das ist euer Krieg, kümmert ihr euch drum, wir haben damit nichts zu tun. Dieser direkte Draht, der jetzt zwischen Moskau und Washington aufgemacht wurde, kam zur großen Überraschung der EU, hätte aber nicht unbedingt so überraschend kommen sollen, weil es gab schon immer wieder Signale von beiden Seiten in der, ich würde mal auch sagen, Wertschätzung, die aus Zitaten sowohl von Trump als auch von Putin für einen wechselseitigen Respekt, Anerkennung. Also das wurde aus vielen Aussagen von Putin gegenüber Trump immer wieder klar, und auch Trump hat eigentlich keine bösen Worte auf Putin verwendet, dass hier ein Neuanfang unternommen werden würde. Dieser Neuanfang wurde gesetzt. Zudem hat auch Trump eine offizielle Einladung nach Moskau erhalten, was, würde ich sagen, diplomatisch gesprochen schon auch eine Überraschung ist, dass bei diesem ersten Kontakt gleich eine Einladung ausgesprochen wird. Bevor es zu diesem bilateralen Besuch kommt, werden die beiden Präsidenten einander an einem dritten Ort treffen. Und dieser dritte Ort wird höchstwahrscheinlich in Saudi-Arabien sein. Ist auch interessant, weil in den vergangenen 100 Jahren, wann immer es zu Großmächte-Gipfeln kam, abgesehen mal von Jalta, aber es waren an sich immer sogenannte Neutrale. Ja, es war die Schweiz, es war Finnland, es war Österreich. Nun gibt es keine neutralen Staaten mehr. Und Staaten, die sich heute für ein solches Gipfeltreffen eignen, anbieten, in Betracht gezogen werden, sind interessanterweise in der arabischen Welt, aber nicht in der Schweiz oder in Österreich. Und das ist jetzt in Planung. Also kurz nach dem Telefonat hieß es ja auch von beiden Stellen, die jeweiligen Beraterstunden sofort ihre Arbeit aufnehmen. Diesem Telefonat vorausgegangen ist auch ein Gefangenenaustausch, nicht Spione, nicht andere, sondern es kam sozusagen zu einem echten Gefangenenaustausch, Personen, die strafrechtlich verurteilt waren. Das hat auch mehr als symbolisch zu einer Verbesserung des politischen Klimas beigetragen. Und das erste Posting, das Trump abgesetzt hat, war sehr vielsagend. Also ich entnahm den Zeilen, zwischen den Zeilen schon so etwas wie fast einen Enthusiasmus, dass das nun gestartet wurde. Also da wirft Trump sein gesamtes persönliches, menschliches, politisches Gewicht hinein. Und Präsident Putin und Präsident Trump werden einander wahrscheinlich zunächst mal in Saudi-Arabien treffen, und dann wird Trump Moskau besuchen. Inzwischen gab es sogar, glaube ich, auch eine Gegeneinladung, die ausgesprochen wurde für Putin in die USA. Schön wäre es, ich hatte das letzte Mal ganz spontan erwähnt, wenn Trump zum Beispiel am 9. Mai zu den großen Erinnerungsfeierlichkeiten 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges kommen würde. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat zugesagt. Und das wäre ja interessant, wenn sozusagen die multipolare Welt, China, Indien, die Russische Föderation, die USA, sich in Moskau zum Ende dieses Krieges, zum Sieg über Nazi-Deutschland einfinden würden. Aber Faktum ist, und ich glaube, selbst dem völlig uninteressierten Zuhörer, Menschen, Beobachter der Weltgeschichte unserer Zeit, ist nun ganz, ganz klar: die Europäische Union spielt keine Rolle.
Ja, und auch Deutschland scheint keine Rolle mehr zu spielen, denn bei den deutschen Politikern haben diese Ankündigungen für, sagen wir mal, einige Irritationen gesorgt. Trumps Anruf sei sehr aus dem Kalten heraus gewesen und das ist eben die Art und Weise, wie diese Trump-Administration agiert, so sagte es noch Außenministerin Annalena Baerbock, und auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kritisierte die US-Strategie und nannte es am Rande des NATO-Rates in Brüssel am Donnerstag bedauerlich, dass die Trump-Regierung gegenüber Putin vor Verhandlungen öffentlich Zugeständnisse gemacht habe. Er sagte, aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder über mögliche Gebietsverluste erst am Verhandlungstisch zu sprechen. Ja, Frau Kneißl, jetzt wird uns ja seit fast 3 Jahren bald erzählt, dass man mit dem blutrünstigen Diktator Putin nicht verhandeln kann, man könne mit ihm nicht sprechen und mit ihm nicht über Krieg und Frieden diplomatisch verhandeln. Und jetzt kommt da der US-Präsident hin und lässt einfach seinen Versprechen Taten folgen. Und die Reaktion der deutschen Politiker, die stehen, glaube ich, für sich. Da braucht man fast kaum mehr etwas dazu zu sagen. Dennoch, Frau Kneißl, sind denn da Ihre Gedanken zur deutschen Diplomatie in diesem ganzen Ukraine-Krieg und jetzt auch in diesem historischen Telefonat zwischen Putin und Donald Trump?
Darf ich historisch werden?
Ich bitte drum.
Schon der alte Otto von Bismarck tat sich schwer, im Jahr 1871 geeignete Kandidaten für das damals neu gegründete Auswärtige Amt zu finden, weil so mancher deutsche preußische Junker wollte lieber General werden als Botschafter. Und angesichts der Kriegsmanie in Deutschland, angesichts der vielen Pistorius und all das, was so an Kriegsgeilheit sich auf politischer Ebene in Deutschland abspielt, fällt mir einfach immer wieder Bismarck ein, der, wie gesagt, keine geeigneten Diplomaten fand. Und wir haben einfach keine große Tradition deutscher Diplomatie. Die ist größer in Russland, die ist größer in Frankreich, aber nicht in Deutschland. Und diese Aussagen, die Sie zitiert haben, die Sie richtig gesagt haben, die sind keine Zeit und Mühe wert, kommentiert zu werden. Vielleicht noch als zur Illustration anzuführen, bei der jetzt tagenden Münchner Sicherheitskonferenz der US-Außenminister Vance gesagt, er möchte keine Zeit darauf verschwenden, noch Bundeskanzler Scholz zu treffen, weil der ist ja in 2 Wochen ohnehin nicht mehr Bundeskanzler. Das sind die US-Amerikaner, arbeiten da sehr zeiteffektiv und wollen einfach mit einer lahmen Ente wie Scholz jetzt nicht eine Stunde zusammensitzen. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil bei so einem durchgetakteten Terminkalender wie ein US-Vizeaußenminister, der gerade frisch ins Amt, erste Sicherheitskonferenz, der hat wirklich andere, wichtigere Gespräche als den deutschen Bundeskanzler. Und das alles illustriert ja nur, dass Deutschland keine Rolle spielt. Das ist eine Diagnose, die können wir vielleicht noch weiter durchdiskutieren, aber ich glaube, es bringt nicht viel. Die Welt spielt sich heute an völlig anderen Schauplätzen ab. Und was mich überrascht, nur ist eben diese Überraschung, die in Berlin oder in Brüssel herrscht, weil es war klar, dass die neue Trump-Administration einen Draht zu Moskau aufbauen würde. Das war klar. Und ich würde sagen, ex aequo in Bedeutung mit dem Telefonat zwischen den beiden Präsidenten am 12. Februar ist auch die Rede des US-amerikanischen Verteidigungsministers in Brüssel und auch die Rede von Vance in München. Also die beiden Kernbotschaften sind ja folgende. Vance hat ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ich bitte um Verzeihung, ich würde ihn als Vance, oder vielleicht spricht er sich auch als Vance aus.
Genau, J.D. Vance.
Vance, ja, ich bitte um Verzeihung, ich habe das eher jetzt die britische Aussprache, genau, aber es ist natürlich Vance. Vizepräsident Vance hat in München am Samstag gesagt, Die Bedrohung für Europa kommt nicht von China oder der Russischen Föderation. Die Bedrohung für Europa kommt von innen. Es ist der Demokratieverlust und es ist der Verlust der freien Rede in Europa. Das hat der Vizepräsident der USA den Europäern an der Sicherheitskonferenz in München gesagt. Die sind natürlich dann gleich wie die Hühner im Hühnerhof auf und ab gegackert und waren völlig aus dem Häuschen. Aber ich war schwer beeindruckt von dieser Rede, weil sie spricht mir aus dem Herzen. Ich habe ja nichts anderes auch in meinem Buch Requiem für Europa kundgetan. Der Verlust von Rechtsstaatlichkeit und Freiheit, das hat Europa kaputt gemacht. Und das muss ein US-Politiker den Europäern in München sozusagen unter die Nase reiben. Ich würde sagen, die Rede von Vance ist gleichbedeutend mit der Rede von Präsident Putin aus dem Jahr 2007, glaube ich, war das, als er klipp und klar dort festhielt, wir wollen keine weitere NATO-Osterweiterung und es geht in Richtung Konfrontation, wenn ihr so weitermacht. Ja? Und Vance hat einfach auch klares, wie sagt man, klaren Wein eingeschenkt. Die andere Rede, die des neuen Verteidigungsministers der USA in Brüssel am NATO hat, war ja auch sehr interessant, weil er hatte zum einen gesagt, kein US-Soldat wird auf ukrainischem Boden tätig werden. Der Krieg muss beendet werden. Wenn es dort zum Einsatz einer Friedenstruppe, Neutralisierungstruppe, was auch immer kommt, dann werden das ausschließlich Europäer sein. Und weiter, was noch besonders wichtig ist, es wird auch kein Solidaritätsklausel à la Artikel 7 greifen, sollte es dort zu einem Zusammenstoß dann beispielsweise zwischen russischen und britischen oder sonstigen Streitkräften aus den NATO-Reihen kommen. Das heißt, die USA klinken sich völlig aus dem Chaos Ukraine aus. Die sagen, diesen Mist, den ihr zum Großteil selber auch angerichtet habt, den müsst ihr wieder auslöffeln, den müsst ihr ins Reine bringen. Und darauf wird kein US-amerikanischer Soldat verwendet werden. Und er hat auch ziemlich klar gesagt, das war ja nicht Gegenstand des Telefonats zwischen den Präsidenten, sondern das war Gegenstand der Rede des US-Verteidigungsministers, der gesagt hat, es wird keine Rückkehr zu den Grenzen von 1991 geben, es wird eine neue ukrainische Landkarte geben.
Mhm. Ja, und Sie haben es jetzt eben schon angedeutet, Frau Kneißl, diese ja wirklich historische Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die wesentlichen Punkte waren eben die Zensur in Europa, die Zensur in der EU. Er sprach auch von der Annullierung der Wahl in Rumänien, über die wir uns hier auch schon mal sehr kritisch in unserem Podcast unterhalten haben. Aber er kritisierte auch die Ausgrenzung der AfD. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, keine Demokratie, weder die amerikanische noch die deutsche oder europäische, wird überleben, wenn man Millionen von Wählern sagt, dass ihre Gedanken und Sorgen, ihre Hoffnung und ihre Hilferufe unzulässig oder nicht einmal eine Erwägung wert sind. Und außerdem fügte er noch hinzu, Demokratie beruht auf dem heiligen Prinzip, dass die Stimme des Volkes zählt. Da ist kein Platz für Brandmauern. Nach seiner kontroversen Rede hat er sich dann auch am Rande der Veranstaltung, wie Sie schon gesagt haben, nicht mit Olaf Scholz, sondern mit der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel getroffen. Also wie Sie eben schon gesagt haben, das war tatsächlich eine historische Rede, die er dort in meiner neuen Heimat in München gehalten hat. Also vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze zu sagen. Jetzt wird sich ja auch von führenden Politikern, unter anderem von Friedrich Merz, darüber beschwert, dass J.D. Vance sich damit in innerpolitische Entwicklung in Deutschland einmischt. Also was sagen Sie da zu diesen Aussagen hinsichtlich des Umganges mit der AfD? Was sind da Ihre Gedanken, Frau Kneißl?
Ja, also das ist ja nicht nur ein Elon Musk, der eben dann direkt Gespräche oder auch Wahlempfehlungen abgibt. Sicherlich ist das eine Einmischung. Also Ich bin grundsätzlich gegen jede Form von Einmischung, aber bedauerlicherweise gibt es heute kein Wahlgeheimnis mehr. Ob das jetzt Promis aus der Filmszene sind, Politiker aus verschiedenen Parteien, die dann zu ihren sogenannten Schwesternparteien reisen, um dort Wahlkampf zu machen. Also da würde ich sagen, sind die guten Sitten und Tabus, die noch vor einigen Jahrzehnten existierten, mittlerweile alle weggeblasen. Und ja, es ist eine Einmischung, keine Frage. Aus deutscher Sicht oder aus der sogenannten vielleicht medialen veröffentlichten Meinung ist es die Einmischung auf der falschen Seite. Aber Einmischung ist es, keine Frage.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, ich würde ganz gern mit Ihnen noch über einen weiteren spannenden Aspekt sprechen. Donald Trump möchte nämlich, dass Russland in die G7 zurückkehrt. Das meldete Bloomberg am Donnerstag. Er sagte, ich würde mir wünschen, dass Russland in die G7 zurückkehrt. Dazu berichtet Reuters, dass der US-Präsident dabei den Ausschluss Moskaus aus der G8 einen großen Fehler nannte. Ja, Frau Kneißl, halten Sie einen Wiedereintritt Russlands in die G7 tatsächlich für realistisch unter Donald Trump?
Nein, halte ich nicht für realistisch, weil es auch wirklich nicht im Interesse Moskaus ist. Also die G7 oder für einige Jahre G8, da haben sie Volkswirtschaften wie Italien bei all meinem Respekt für den tüchtigen Mittelstand in der italienischen Wirtschaft, aber Italien ist sicherlich keine Volkswirtschaft vergleichbar mit jeder Indiens oder Brasiliens, die beispielsweise in den BRICS-Gremien vertreten sind. Und für die russische Wirtschafts- und Außenpolitik hat ein Forum wie BRICS Vorrang. Also die werden sich jetzt nicht aufhalten mit G7 oder G8-Gipfeln. Da geht die gesamte Energie und außenpolitische Integration in Richtung BRICS. Und es gab bereits auch ein freundliches Njet aus, ich glaube, von Dmitri Peskov, der gesagt hat, Dankeschön, sehr freundlich, aber kein Interesse.
Ja, wie Sie schon jetzt mehrfach in unserem Podcast gesagt haben, es weht einfach ein neuer Wind auf der geopolitischen Weltbühne, Frau Kneißl. Und dann bleiben wir mal in München, denn in München kam es jetzt in dieser Woche zu einem wirklich schweren Anschlag, nachdem ein Auto in eine Gewerkschaftskundgebung gefahren waren. Dabei wurden über 20 Menschen teilweise schwer verletzt. Der Fahrer fuhr mit einem weißen Mini Cooper noch an einem Polizeifahrzeug vorbei und dann mit mehr als 50 Kilometern pro Stunde in das Ende der Demonstration. Er soll davor noch extra Gas gegeben haben. Bundeskanzler Olaf Scholz forderte jetzt inzwischen auch eine Abschiebung des Täters, ein Afghane, erfordert diese Abschiebung nach einer Gerichtsverhandlung, also mutmaßlich dann frühestens in einem Jahr. Und ja, der afghanische Täter, Farhad Endpunkt, er ist 24 Jahre jung, er soll seit 2016 in Deutschland sein. Anfänglich lebte er noch in einer Jugendhilfeeinrichtung. Sein Asylantrag wurde bereits 2017 abgelehnt. Da aber nach Afghanistan nicht abgeschoben werden konnte, erhielt er dann eine Duldung. Er soll noch vor der Tat einen islamistischen Post abgesetzt haben. Frau Kneißl, nach dem schweren Anschlag in Magdeburg und in Aschaffenburg, es ist jetzt bereits das dritte Attentat in Deutschland innerhalb von gerade mal 2 Monaten. Was sind Ihre Gedanken dazu? Und ist jetzt die AfD der ganz große Profiteur dieses weiteren schlimmen Attentates?
Mein aufrichtiges, es sind der Worte zu viel und es ist, jedes Wort ist inflationär, das da gesagt wird. Ich könnte da jetzt kein Beilandspost schreiben, wie sie alle tun. Das sind wirklich nur mehr Rituale. Ich werde eher wütend, wenn ich das sehe, weil ich frage mich, wie kommen die Kinder, wie kommen die Menschen dazu, dass dieses nächste Attentat überhaupt möglich ist. Und sie haben gesagt, das dritte große innerhalb von 2 Monaten. Da sind aber noch viele andere Messerstecher, Vergewaltiger, Gruppenvergewaltigungen und so weiter gar nicht mitgezählt. Ja. Es sind wirklich nur mehr Rituale. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob das Auswirkungen auf den Wahlkampf und die Wahl haben wird, ich bin mir nicht so sicher, weil es gibt doch noch immer einen sehr, sehr hohen Prozentsatz in der deutschen, der österreichischen, in anderen Gesellschaften Mittel- und Westeuropas, wo man immer noch nicht ganz versteht, was Staatsversagen ist und wie ein Staat zu funktionieren hat. Es werden dann so seltsame Texte abgesetzt wie: dieses Attentat, dieser Vorfall, dieser Zwischenfall möge nicht instrumentalisiert werden. Ja, bitteschön. Ich meine, das sind diese Rituale, die dann eben gewisse Minister wieder von sich geben. Und wir haben ja zeitgleich dann die vielen Demonstrationen gegen rechts. Wir haben die vielen Bankverbote gegen diejenigen, die bestimmten zurechten Parteien nahestehen. Und ich habe das vor 3 Jahren in meinem Buch geschrieben und ich habe es ja selbst erlebt und ich sage es aus leider tiefer Überzeugung, es lebt sich als Terrorist in Europa viel leichter als jemand, der vermeintlich auf der falschen Seite der Geschichte steht. Ja? Ich frage mich auch, wie kommt dieser 24-jährige Afghane zu einem Mini Cooper, ein relativ teures Auto? Wir hatten, aber das muss man sich immer wieder bei gewissen Vorfällen stellen, wo eben dann Asylanten mit Mercedes und BMWs davon rasen, bei Polizeikontrollen. Es stellen sich viele Fragen, aber sie sind fast ritualisiert mittlerweile und das ist eigentlich das Grauenhafte.
Was wäre denn jetzt Ihrer Ansicht nach die angemessene politische Antwort auf diese grauenhaften Massaker hier in Deutschland, die ja schon, Sie haben es ja richtig erwähnt, sie sind mittlerweile zum Alltag geworden. Wir haben in Deutschland mittlerweile 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag. Es gibt täglich Messerstechereien. Es ist zum Alltag geworden. Man fühlt sich in Deutschland und auch ich als junger Mann fühle mich, wenn ich abends durch eine Großstadt laufe, ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich bin immer froh, wenn ich gesund zu Hause ankomme und mir kein Messerstecher über den Weg gelaufen ist. Also was wären da jetzt Ihrer Ansicht nach die richtigen politischen Antworten auf diese Attentate, Frau Kneißl?
Ja, ich bin jetzt sehr radikal und sage, es müsste eine massive Kontrolle und sofortige sozusagen Abschiebung oder Inhaftnahme all jener sein, die sich illegal aufhalten oder die straffällig geworden sind, in welcher Form auch immer. Das passiert ja nicht. Also man hat ja auch keine effektive Kommunikation zwischen den verschiedenen Bundesbehörden. Es heißt dann manchmal, es seien Bundesasylämter und so weiter unterbesetzt. Aber das Problem ist oftmals der sogenannte Datenschutz. Ja, dann gibt das Justizministerium nicht Dinge weiter an das Bundesasylamt und umgekehrt wegen Datenschutz, wegen Nicht-Austauschbarkeit von Personalinformationen. Und das sind ja die grotesken Gründe, warum dann beispielsweise Personen, die schon längst auf der Abschiebeliste standen, ein Jahr später immer noch frei herumlaufen und vergewaltigen, morden oder Amokläufe starten.
Ja, es sind wirklich dystopische Zustände hier mittlerweile in Europa und da kann ich Ihnen nur einmal mehr dazu gratulieren, dass Sie den Sprung nach Russland geschafft haben, Frau Kneißl. Kommen wir mal hier noch zu einer weiteren Meldung aus Ihrer alten Heimat, aus Österreich, denn die Koalitionsverhandlungen von FPÖ und ÖVP wurden am Mittwoch abgebrochen. FPÖ-Chef Herbert Kickl informierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den Abbruch der Gespräche und gab den Auftrag zur Regierungsbildung Bildung zurück. Im Falle einer Einigung wäre mit Kickl erstmals ein Kanzler aus den Reihen der Freiheitlichen ins Kanzleramt eingezogen. Ja, und in den letzten Tagen hatte es bereits starke Differenzen, vor allem über die Ressortverteilung in der neuen Bundesregierung gegeben. Die ÖVP hatte außerdem gegenüber der FPÖ einige rote Linien gezogen. Einer der wichtigsten Streitpunkte war das Innenministerium, das beide Parteien für sich beanspruchten. Zuletzt schlug die ÖVP vor, die Themen Migration und Asyl in ein eigenes FPÖ-geführtes Ministerium auszulagern. Doch dies wies die FPÖ zurück. Im Innenministerium seien die Kernkompetenzen seiner Partei in den Bereichen Sicherheit und Asyl angesiedelt, so argumentierte Kickl in den sozialen Medien. Frau Kneißl, nachdem die ersten Koalitionsverhandlungen bereits gescheitert waren, nun auch die zweite Runde zwischen der FPÖ und ÖVP gescheitert. Was kommt da jetzt in Österreich auf die Bürger des Landes zu? Wird es da womöglich erneut zu Neuwahlen kommen? Oder glauben Sie, dass sich die anderen Parteien aus ÖVP, NEOS, Grün und Co. nochmal zusammentun werden und versuchen werden, eine Regierung zu bilden?
Ja, laut Umfragen spricht sich die Mehrheit der Bevölkerung für Neuwahlen aus. Aber rein jetzt von den Maßnahmen, die seitens des Bundespräsidenten gesetzt werden, der nicht viele Kompetenzen hat, aber die Kompetenz, den Regierungsauftrag zu erteilen, der möchte eher sozusagen jetzt eine dritte Runde nochmals drehen und wieder zurück zu den beiden Verliererparteien, Sozialdemokraten und ÖVP, und hier eine alte große Koalition nochmals aufsetzen, die aber wirklich nur eine hauchdünne Mehrheit im Nationalrat hätte. Deswegen gab es ja bei den ersten Verhandlungen, die über 3 Monate sich hinzogen, einen dritten Partner noch an Bord, die NEOS, die theoretisch für sich beanspruchen, liberal zu sein, was sie aber nicht sind. Und die werden finanziert von einem Großunternehmer namens Haselsteiner. Und diese Partei hätte sozusagen diese hauchdünne Mehrheit im Parlament etwas stärken sollen. Wenn man jetzt nur eine Zweierkoalition macht aus Sozialdemokraten und ÖVP, dann wäre das wahrscheinlich eine recht wackelige. Und das ist das große Fragezeichen. Wie man es dreht und wendet, beispielsweise man macht jetzt dann doch Neuwahlen, dann hätte Österreich frühestens irgendwann im Sommer eine neue Regierung, vielleicht auch erst im September. Aber es ist, um den Präsidenten der Industriellen Vereinigung Knill zu zitieren, es ist ein verlorenes Jahr für Österreich. Und das Land ist im dritten Jahr der Rezession. Österreich, ich habe es hier schon mal gesagt und sage es heute wieder, Österreich ist Schlusslicht in allen Wirtschaftsdaten auf EU-Ebene, in allen. Und ich habe damals zu dieser Aussage einige Zuschriften bekommen, so in der Richtung, das lesen wir in Österreich nicht. Ja, das haben Sie nur in unserem Podcast gehört. Es hat, glaube ich, aber der Industriellen Vereinigungspräsident Knill in einem Interview am Freitag ziemlich klar gesagt, dass der Absturz der österreichischen Wirtschaft noch höher ist als der Deutschlands. Und Deutschland steht schlecht genug da. Österreich ist aber in seinem Wirtschaftstreiben vollkommen von der deutschen Autoindustrie abhängig. 350.000 Arbeitsplätze und hochqualifizierte Arbeitsplätze, nicht irgendwelche Jobs, hängen direkt an der Zulieferindustrie für BMW, Volkswagen und so weiter. Und wir kennen die Zustände der deutschen Automobilindustrie. Und da hängen die Tschechen, die Slowenen, die Österreicher mit allen Problemen drinnen. Und die Slowaken natürlich vor allem, weil ein wesentlicher Autocluster rund um die slowakische Hauptstadt Bratislava entstanden ist in den letzten 20 Jahren. Also die Wirtschaft Österreichs ist kaputt. Die wird sich so schnell auch nicht erholen, weil es einfach zu sehr abhängig ist von anderen Volkswirtschaften. Es gibt keine eigenständige Nischen, wo österreichische Unternehmer sozusagen noch Technologieführer wären. Das war vor 20, 30 Jahren vielleicht noch so in einigen Aspekten, aber mittlerweile ist hier eine enge Abhängigkeit von anderen EU-Volkswirtschaften gegeben. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, ist ein wesentlicher Teil des österreichischen Nationalprodukts ist vom Fremdenverkehr abhängig. Und ein wesentlicher Teil der österreichischen Touristen bildeten einst die russischen Winterurlauber. Die hat man selbst rausgeschmissen. Und viele andere können es sich einfach nicht mehr leisten, in Österreich Urlaub zu machen, weil durch die Energiekosten, weil durch fehlendes Personal einfach vieles teurer geworden ist. Und Österreich hat nicht den großen Binnenmarkt, um sozusagen aus eigener Kraft sich wieder auf die Beine zu stellen. Österreich ist nicht Polen, Österreich ist nicht Frankreich, die über einen wirklich großen Binnenmarkt verfügen, wo man dann mit nationalen Maßnahmen Nachfrage schaffen kann, also sozusagen echte keynesianische Wirtschaftspolitik betreiben. All das in Österreich tätig ist, egal in welcher Partei, hat natürlich jetzt auch aufgrund dieser jüngsten Ereignisse wirklich das Ansehen der Wählerschaft verloren. Also es gibt mittlerweile jetzt eine große Debatte von die neuen Köpfe müssen ran. Nur wer sollen diese neuen Köpfe sein? Also es hat sich herumgesprochen unter vielen Gesellschaftsteilen, dass man sehr, sehr große Probleme haben kann, wenn man in die Politik geht. Ich habe in meinem Land als Fachministerin gedient und habe dafür den bekannten hohen Preis gezahlt. Ich dachte, ich könnte wieder in meine ursprüngliche Arbeit zurückkehren, aber musste dann sehen, dass ich keine Aufträge mehr hatte. Und wenn man nicht sozusagen vernetzt ist, dann hat man es sehr schwer. Daher bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sich jetzt wirklich die fähigen neuen Köpfe binnen kurzem aufbauen lassen und finden werden. Dazu ist Österreich viel zu verfilzt und ist Österreich viel zu korrupt. Und zwar korrupt bis in die Fingernägel, egal in welchem Bereich. Und Korruption ist wirklich in allen Generationen weit verbreitet. Also das ändert sich nicht mit einer neuen Generation.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, da werden wir auch hier in unserem Podcast weiterhin darauf blicken, was in Ihrer alten Heimat in Österreich jetzt geschehen wird nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und der FPÖ. Und lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch nach Westasien schauen, beziehungsweise besser bekannt als der Nahe Osten. Denn Saudi-Arabien steht dort an der Spitze der dringenden arabischen Bemühungen, einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens zu entwickeln, um den Ambitionen von US-Präsident Donald Trump entgegenzuwirken, der eine Riviera des Nahen Ostens ohne die palästinensischen Einwohner anstrebt. Frau Kneißl, wir hatten hier in unserem vorletzten Podcast schon ausführlich darüber gesprochen. Ideenentwürfe, die werden jetzt diesen Monat bei einem Treffen in Riad von Ländern wie Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten diskutiert. Die Vorschläge könnten einen Wiederaufbaufonds unter Führung der Golfstaaten und eine Vereinbarung zur Ausgrenzung der Hamas beinhalten. Saudi-Arabien und seine arabischen Verbündeten waren nämlich entsetzt über Trumps Plan, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu säubern, zu entfernen und die meisten von ihnen dann in Jordanien und Ägypten anzusiedeln. Eine Idee, die von Kairo und Amman sofort abgelehnt wurde und die auch in den meisten Teilen der Region als zutiefst destabilisierend angesehen wird. Die Bestürzung in Saudi-Arabien wurde noch verstärkt, weil der Plan die Forderung des Königreichs nach einem klaren Weg zur palästinensischen Eigenstaatlichkeit als Bedingung für die Normalisierung der Beziehung zu Israel zunichte machen würde. Ein möglicher Deal, der auch den Weg für einen ehrgeizigen Militärpakt zwischen Riad und Washington ebnen würde, um die Abwehrkräfte des Königreichs gegen Iran zu stärken. Und ja, der jüngste ägyptische Vorschlag, der sieht jetzt die Bildung eines nationalen palästinensischen Komitees vor, das den Gazastreifen ohne Beteiligung der Hamas regieren soll. Eine internationale Beteiligung am Wiederaufbau, ohne dass Palästinenser ins Ausland umgesiedelt werden, und eine Annäherung an eine Zwei-Staaten-Lösung. So formulierten es die ägyptischen Sicherheitsquellen. Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate und palästinensische Vertreter werden den Plan in Riad prüfen und diskutieren, bevor er dann auf einem für den 27. Februar geplanten arabischen Gipfel vorgestellt wird. Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Was sind da Ihre Gedanken dazu, Frau Kneißl?
Ja, Saudi-Arabien steckt hier ein bisschen in der Zwickmühle, weil bei Saudi-Arabien ist immer im Auge zu behalten, dieses Land, größte Land auf der arabischen Halbinsel, ist auch Hüter der heiligen Stätten von Mekka und Medina. Das heißt, es hat eine ganz besondere Verantwortung für die Muslime weltweit. Saudi-Arabien kann jetzt nicht mit einem solchen Vorschlag Trumps vielleicht so merkantilistisch umgehen, wie das viele andere arabische Staaten mittlerweile machen. Also Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, die haben überhaupt kein Problem über die Abrahamsabkommen mit Israel, mit den USA gewisse Geschäfte zu machen, die zum Nachteil palästinensischer Staatlichkeit führen. Saudi-Arabien tut sich hier meines Erachtens viel, viel schwerer, weil die gesamte Palästina-Problematik, in der ja auch die Jerusalem-Frage steckt, ja, also dürfen Muslime weltweit sozusagen am Tempelberg beten, da ist eine Beobachtung, begibt sich Saudi-Arabien auf übriges Gelände. Wie sie das lösen werden, weiß ich nicht, ja. Aber diese von uns ja auch schon besprochene Grundstücksidee, diese Form des transactional außenpolitischen Zugangs, den Trump als Immobilienmakler hat, sie nannten unseren letzten Podcast Terra is Territorium, also dieses Grundstück, das zum Staatsgebiet wird, das ist ein Zugang, der kolonialpolitisch gesprochen nichts Neues ist. Das haben die Briten, die Niederländer gemacht, aber der vielleicht für Saudi-Arabien meines Erachtens zu gefährlich werden könnte. Also wenn dieser Ball jetzt bei den Vereinigten Arabischen Emiraten läge, dann würde ich sagen, ja klar, die machen das. Die verkaufen ihre Großmütter. Aber Saudi-Arabien kann das nicht. Und wie das gelöst wird, ich weiß nicht, aber die Palästinenser werden ihr Land nicht einfach so aufgeben. Das wird zu noch sehr, sehr großen Konfrontationen führen.
Die wir hier in unserem Podcast natürlich auch hier weiterhin beobachten und verfolgen werden und Woche für Woche auch ausführlich besprechen werden. Frau Kneißl, für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals wie immer bei Ihnen für Ihre sehr kompetenten Ausführungen. Wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute. Kommen Sie schnell wieder auf die Beine, werden Sie schnell wieder gesund.
Okay.
Und ich wünsche Ihnen jetzt noch ganz viel Vergnügen bei Ihren Tätigkeiten, bei all dem, was Sie jetzt noch dieses Wochenende vorhaben.
Danke, ja. Morgen geht's nach St. Petersburg und es wird eine sehr intensive Woche in St. Petersburg. Ich hoffe, die geht gut. Dann werde ich in Veliki Novgorod am Rückweg einen Zwischenstopp einlegen, auch für einen Vortrag. Und es sind ein bisschen zu viele Kilometer in diesem Tag. Aber möge alles gut gehen.
Möge alles gut gehen, Frau Kneißl. Ja, und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.